Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch Grüße von meiner Frau, darf ich sagen. Und ich freue mich ganz besonders, an diesem Tag hier dabei zu sein. Das ist ein Vorrecht für mich. Und während die Ältesten hier vorne standen, muss ich zurückdenken an den ersten Gottesdienst, der in diesen Räumen stattfand. Wo wir damals die Ältesten die Gemeinde anbefohlen haben, wo die Gemeinde begann hier. War ganz voll, ich weiß noch ganz genau, ich habe es noch gut vor Augen. Und jetzt zu sehen, dass die nächste Generation der Ältesten genau in die gleiche Richtung geht, das ist ein Riesensegen. Das hat mich sehr bewegt. Und ich wünsche euch Gottes Segen für diese Aufgabe und euch als ganze Gemeinde, dass ihr wirklich diesen Weg auch weitergeht und auch die Ältesten in der Form unterstützt. Ja, bei der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, dass ja heute noch ein besonderer Tag ist. Weil heute vor einigen Jahren sind die Twin Tower in der USA zusammengestürzt. 9/11 nennt man es im Englischen. Da spricht man immer von diesem Tag. Ein Ereignis, das gewaltige Veränderungen in dieser Welt bewirkt hat. Da hat sich fast alles geändert. Und danach kamen immer mehr Krisen. Es kam die Finanzkrise 2008, 2009, dann die Flüchtlingskrise 2015, dann Corona 2020. Und jetzt aktuell Ukraine-Krieg, Energiekrise. Wir rennen von einer Krise in die andere. Und alle diese Ereignisse haben große Veränderungen in dieser Welt ausgelöst, in den verschiedensten Formen. Und dann ist mir bewusst geworden, welche Auswirkung hatten alle diese Veränderungen gemeinsam? Welche Auswirkung hatten alle diese Veränderungen gemeinsam? Man lebt immer mehr losgelöst von Gott. Jede Krise hat uns weiter weggebracht von Gott. Man wendet sich bewusst von seinen Maßstäben ab und man bekämpft sie mittlerweile sogar zum Teil. Wenn wir denken an die Gender-Ideologie, was hier alles abgeht jetzt. Ja, wir merken, dass der Mensch keine absoluten Werte mehr hat. Jeden Tag kommt irgendetwas Neues. Man hängt völlig in der Luft, ohne Halt. Die ganze Corona-Situation hat das schon verstärkt. Und ich denke jetzt gerade die Ukraine, der Ukraine-Krieg und auch die kommende vielleicht Energiekrise, was wir erleben werden, verstärkt das immer noch mehr. Und ich habe Anrufe bekommen von meinen Arbeitskollegen, die habe ich noch nie bekommen vorher. Erst vor einiger Zeit rief mich einer an, wir tauschen manchmal aus, ich bin Techniker vom Außendienst und wenn einer Probleme hat, ruft er mal den an. Und da rief mich auch wieder einer an und sagte, Manfred, oder ich sagte, hallo Ricardo, hast du ein Problem, wo kann ich dir helfen? Und da sagte er nur eins, verstehst du, was in dieser Welt abgeht? Da war gerade der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Er war völlig ratlos. Er hing völlig in der Luft. Und ich muss euch sagen, ich hatte noch nie so viel Gelegenheit, über meinen Glauben zu reden, wie in den letzten 2 Jahren. Weil die Menschen auf mich zugekommen sind. Und das ist eine Gelegenheit, die wir haben. Ja. Aber die Frage, die sich für uns als Gläubige daraus ergibt, oder die sich mir ergeben hat, wie können und sollen wir als Kinder, Kinder Gottes in einer solchen Zeit leben? Wie leben wir in einer solchen Zeit zeitgemäß? Man will ja immer up-to-date und zeitgemäß sein. Wie können wir das als Kinder Gottes in dieser Zeit tun? Und darum soll es in dieser Predigt heute gehen. Deswegen habe ich meine Predigt genannt, die Zeit verstehen, um zeitgemäß zu leben. Und ich sage es euch Ältesten, die Zeit verstehen, um die Gemeinde zeitgemäß zu leiten. Vielleicht könnt ihr das für euch auch anwenden. Ich möchte uns einen Text lesen aus Römer 13, die Verse 11 bis 14. Da schreibt Paulus, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen. Nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ich kann natürlich heute nur Anregungen geben zum Nachdenken aufgrund der Zeit. Die Zeit reicht nicht aus, um jetzt überall in die Tiefe einzusteigen. Aber mein Anliegen ist, dass ihr heute ein bisschen Appetit bekommt euch mit unserer Zeit auseinanderzusetzen. Euch mit dem auseinanderzusetzen, was abgeht und was die Bibel dazu sagt. Das ist nämlich top aktuell. Um zeitgemäß zu leben, müssen wir die Zeit verstehen. Das ist mein erster Punkt. Ich kann nicht mit verbundenen Augen durch diese Zeit, durch die Zeit gehen und meinen, dass mein Leben als Christ zeitgemäß ist. Dazu muss ich wissen, was passiert. Und unser Text gibt uns zwei Hinweise, die entscheidend wichtig sind, um die Zeit, in der wir leben, zu verstehen. Einmal in Vers 11. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Nun, was bedeutet es, wachsam zu sein? Das deutsche Wort hat ja zwei Grundbedeutungen. Einmal ist Wachsein einfach das Gegenteil von Schlaf. Ganz einfach. Ich habe heute Morgen meine Frau geweckt und sie hat gar nicht reagiert. Habe ich gemerkt, oh, die schläft noch. Lass sie noch schlafen. Die hat gestern einen anstrengenden Tag gehabt, hat noch kaum reagiert. Und das ist, wenn ein Mensch ein Schlafwandler ist, der ist zwar in Bewegung, aber der weiß nicht, was er tut. Der nimmt das nicht wahr. Aber einen wachen Menschen zu überraschen, das ist schon wesentlich schwieriger, wenn einer wirklich wachsam ist. Eine zweite Bedeutung ist wartendes Ausschau halten oder Wache halten. Das ist die zweite Bedeutung von Wachsein. Wächter zu sein ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ich selber habe schon einige Formen von Wachendiensten ausgeübt, mal Zeltwache früher zur Zeit der Zeltevangelisation, wo man dann nachts auf das Zelt aufgepasst hat. Dann war ich Brandwache bei der Feuerwehr, wenn man nach einem Brand noch geschaut hat, passiert da noch irgendwas. Oder wo ich früher mal bei der Stuttgarter Straßenbahn gearbeitet habe, da war man auch manchmal der Wachposten für den Kollege, der was gemacht hat, damit er nicht von der Bahn überfahren wird. Und so gibt es einige wichtige Eigenschaften für einen Wächter. Er muss körperlich fit sein, er darf nicht von Drogen, Alkohol oder irgendetwas beeinflusst sein, sondern muss sich voll auf seine Aufgabe konzentrieren. Er muss schnell reagieren und handeln können, wenn etwas geschieht. Er darf sich nicht durch Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Und er muss zwischen wichtig und unwichtig manchmal in Sekunden unterscheiden können. Wenn Paulus jetzt hier die Römer auffordert, aufzuwachen, dann meint er nicht unbedingt, dass die Gemeinde, ganze Gemeinde geschlafen hat. Aber ich denke, er weist auf die Gefahr des Schläfrigwerdens hin. Man kann sich so an so viele Dinge gewöhnen und dann läuft das so seinen Gang und ja, und man ist gar nicht mehr wachsam. Man beschäftigt sich vielleicht nur noch mit sich selbst. Man achtet nicht mehr auf das, was um einen herum passiert. Man ist so sehr auf das Diesseits ausgerichtet, dass man die geistliche, ewige Perspektive völlig aus den Augen verliert. Und in der Bibel werden wir an vielen Stellen aufgefordert, wachsam zu sein. Matthäus 26, 41, wo Jesus zu den Jüngern sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder Paulus in 1. Korinther 16, Vers 13, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und in Epheser 5, Vers 14 heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Paulus möchte uns auffordern und auch andere Schreiber der Bibel, dass wir wachsam sind, dass wir wache Christen sind, die sich ihrer Aufgabe in der Welt bewusst sind. Warum bin ich hier? Die sich nicht durch Nebensächlichkeiten dieser Welt ablenken lassen. Die in der Lage sind, schriftgemäß zu handeln und zu reagieren. Die erkennen können, was von Gott und was vom Teufel ist. Und die auch daran arbeiten, dass sie geistlich wachsen. Dass wir zunehmen im Wort Gottes. Und deswegen finde ich es so schön, dass ihr auch das Wort Gottes so in den Mittelpunkt stellt. Das ist Gottes Wille für uns. Das will er von uns. Dass wir solche Kinder Gottes sind. Nur dann können wir auch Licht sein in dieser Welt. Was sind nun Hindernisse, um wachsam zu sein und zeitgemäß zu leben? Das eine ist, und das ist mir auch bewusst geworden in den letzten Monaten und Jahren, ist Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort. Liebe Geschwister, es gibt viele Gemeinden, da spielt Gottes Wort nur noch eine untergeordnete Rolle. Da geht es nur noch um Programm und fröhliches Beisammensein. Aber Gottes Wort, es ist noch so ein bisschen, ja, zur Tradition gehört es noch dazu, dass man eine Bibel im Haus hat. Sage ich es mal so, ja. Gemeinden werden immer mehr nach weltlichen Maßstäben geleitet und gemanagt. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn auch das gleiche Ergebnis bei rauskommt. Deshalb erleben wir heute auch so viel Verwirrungen und Verirrungen in christlichen Kreisen. Man glaubt ja gar nicht, was die alles glauben. Neulich las ich erst, ich glaube, bei Nidea war es ja, gut, es war ein katholischer Priester, der sagte, ja, Homosexualität ist von Gott. Das wollte er so. Ja, da muss man sich vorstellen, wo sind wir hingekommen? Paulus beginnt die Aufteilung der Ausrüstungsgegenstände der geistlichen Waffenrüstung folgendermaßen in Epheser 6, Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und was ist diese ultimative, unumstößliche Wahrheit? Das ist und bleibt das Wort Gottes. Jesus selbst hat gesagt, nicht ein Zeichen davon wird vergehen. Das wird Bestand haben in Ewigkeit. Wenn wir diesen Grund verlassen, dann leben wir nicht mehr zeitgemäß, sondern zeitgetrieben. Das ist der Unterschied. Mit dem Wort Gottes können wir zeitgemäß leben. Ansonsten werden wir von der Zeit getrieben. Und ein zweites, was das Wachsein natürlich verhindern kann, ist nicht bereinigte und bekannte Sünde. Jesaja 59, ihr kennt die Verse sicherlich, Vers 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Nicht bekannte und bereinigte Sünde belastet unser Verhältnis zu Gott und belastet unser Verhältnis untereinander. Ja, wenn wir Einheit in der Gemeinde haben wollen, dann gehört auch dazu, dass wir einander unsere Sünden bekennen, dass wir einander vergeben. Und das führt erst zu richtiger, tiefer Einheit. Wenn wir das erleben, der andere, der macht mich nicht fertig. Er vergibt mir. Er geht weiter mit mir. Ja. Und darum ist es wichtig, dass wir wachsam sind in Bezug auf uns selbst und auf unsere Beziehung zu Gott, dass wir daran arbeiten. So wie Paulus in 2. Korinther 13, Vers 5 schreibt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Achtet darauf. Auch den Ältesten von Ephesus hat das gesagt in Apostelgeschichte 20, ja, dass ihr habt Acht auf euch selbst, hat er ihnen auch gesagt. Ja. Das ist wichtig, wir merken. Also wach zu sein, sein Leben bewusst zu leben, wahrzunehmen, was um einen herum geschieht, ist wichtig, um ein zeitgemäßes Leben zu führen. Und Paulus gibt uns aber in unserem Text noch eine weitere entscheidende Begründung, warum es so wichtig ist, die Zeit zu verstehen. Und das fand ich beeindruckend. Ja, die Zeit richtig zu verstehen heißt, auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet zu sein. Die Zeit richtig zu verstehen heißt, auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet zu sein. Vers 11b und 12a. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Das entscheidendste und wichtigste Ereignis, was uns bevorsteht, ist die Wiederkunft Jesu, egal ob es die Entrückung ist oder seine sichtbare Wiederkunft. Darauf steuert die Welt zu. Die ganze Weltgeschichte steuert auf dieses Ereignis zu und das mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Paulus die Aufforderung, die Zeit zu verstehen, in direkten Zusammenhang stellt mit der Wiederkunft Jesu. Ist mir vorher noch nie so bewusst geworden, erst in der Vorbereitung, ja. Das war Paulus wichtig, dass wir das im Auge haben. Und er tut das hier auf eine zweifache Weise. Ja, einmal seit unserer Bekehrung ist schon Zeit vergangen und jetzt sind wir der Wiederkunft näher als damals. Logisch, ja, können wir alle mathematisch gut nachvollziehen. Ja, wo er sagt in Vers 11, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Und in Vers 12a sagt er dann, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Ja, die Nacht ist vorbei, bald vorbei, der Tag kommt bald. Noch ist es dunkel, aber man sieht so am Horizont schon morgens, wenn die Sonne aufgehen wird, irgendwann, dass es langsam hell wird. Und ich denke, dass wir vielleicht auch in dieser Zeit leben jetzt, dass wir dieses Morgenrot der Welterlösung, wie mal ein Buch hieß von einem Theologen, ja, der das geschrieben hat, das fand ich so schön, fiel mir in dem Zusammenhang ein. Paulus möchte uns mit dieser Aussage, dass der Tag unserer Errettung näher ist, einfach, denke ich, bewusst machen, dass wir auf diesen Tag zusteuern, dass unser Leben da vollendet wird, wenn das passiert. Mir kam dazu eine Situation aus meiner Jugendzeit in Erinnerung, als mein Vater mir das Pflügen beibrachte. bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in der Lüneburger Heide, wo man noch alles selber gemacht hat. Und damals hatte man noch keine großen Traktoren, die mit Hydraulik und so weiter, das war noch alles Handarbeit mit einem Einscharflug. Und dann musste man ein 300 Meter langes Feld, eine gerade Furche pflügen. Und mein Vater hat mir beigebracht, du musst dir einen Fixpunkt suchen. Du darfst nicht auf den Traktor schauen, du darfst nicht auf den Pflug schauen, du musst auf einen Fixpunkt gucken und da gerade drauf zufahren. Und dann wird auch die Furche gerade. Und das hat funktioniert, mein Vater hatte recht. Und ich glaube, das ist etwas, was Paulus hier meint. Dass wir, wenn wir unser Leben leben, auf diesen Fixpunkt der Wiederkunft Jesu ausgerichtet sind. Das ist ein Grund zur Freude, das ist ja nicht etwas Schlimmes, was wir erwarten. Sondern das ist etwas Schönes, etwas, worauf wir uns richtig freuen können. Johannes schreibt davon in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Willst du wirklich zeitgemäß leben, dann richte dein Leben als Kind Gottes auf diesen Fixpunkt aus. Denke daran, dein Leben so zu leben, dass du dich nicht schämen musst bei deiner Wiederkunft. Sagt Johannes hier. Ja. Das heißt aber, dass ich mich damit auseinandersetze, dass ich mein Leben dementsprechend ausrichte. Und ich glaube, das ist das zeitgemäßeste Leben, was wir leben können. Ich möchte aber noch einmal auf Vers 11 zurückkommen, wo es heißt, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Erkennen wir wirklich unsere Zeit? Erkennen wir, was gerade auf dieser Welt abgeht? Ich denke, die letzten 2 Jahre haben gezeigt, wie schnell sich die Welt global total verändern kann. Ich glaube, wir haben davor noch nie in einer so kurzen Zeit so gravierende Veränderungen erlebt. Wenn wir jetzt noch im Februar 2020 wären, wer hätte mal gedacht, dass wir mit bedeckten Gesichtern rumlaufen? Dass man nicht mehr einfach so irgendwo zum Essen gehen kann. Täglich beweisen muss, dass man gesund ist. Dass nur wegen einer Impfung der Arbeitsplatz gefährdet ist. Oder dass wegen einer Impfung Familienmitglieder zu Feinden werden. All das habe ich in meinem bekannten Kreis erlebt. Dass man sich nicht einfach mehr mit Freunden und Familien treffen kann und so weiter und so weiter. Und das Besondere an der Situation war, das war ja nicht nur bei uns so, das war weltweit so. Überall hat man komischerweise, in Anführungsstrichen, gleich reagiert. Und jetzt kommt noch die Situation in der Ukraine und die Energiekrise dazu. Wer hätte gedacht, dass vielleicht manche von uns überlegen müssen, ob sie im Winter noch eine warme Wohnung haben oder nicht? Haben wir uns vor 2 Jahren noch nicht vorstellen können, oder? Oder wer hätte gedacht, dass Energie und Lebensmittel plötzlich kaum noch bezahlbar sind für manche? Das sind alles Situationen, die sind uns ja auch alle neu. Die kannten wir. Also ich bin jetzt 65, ich sage es ganz offen, aber ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Erkennen wir jetzt, wie wichtig die Aufforderung von Paulus ist, die Zeit zu verstehen? Und wenn man jetzt hier in die Tiefe gehen würde, man wird so viele interessante Dinge nennen können, dass da ein Plan dahinter steht. Das ist nicht Zufall, was da passiert. Sondern da steckt mehr dahinter. Aber mir wurde dann auch bewusst, dass wir als Kinder Gottes die einzigsten sind, die diese Lage der Welt richtig beurteilen können. Es gibt niemand anders. Warum? Weil wir die Bibel und einen Vater im Himmel haben, der uns in seinem Wort mitteilt, wohin die Reise dieser Welt geht. Deswegen sind wir die einzigsten, die es wirklich beurteilen können. Und ich möchte euch mal vorlesen, was der Prophet Jesaja schon geschrieben hat. Jesaja 46, Vers 10 und 11. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, und das sagt Gott, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Weil Gott schon das Ende kennt, kann er schon von Anfang an sagen, was passiert. Und ich bin immer mehr der Überzeugung, dass zeitgemäß zu leben auch beinhaltet, sich mit der Prophetie des Wortes Gottes auseinanderzusetzen. Und ich habe das im letzten Jahr begonnen und ich muss euch sagen, sowas von ermutigend. Sowas von Mut machen, zu sehen, was eigentlich passiert in unserer Welt, das ist genial. Und ich glaube, wenn Paulus hier schreibt, dass wir vom Schlaf aufwachen und die Zeit verstehen sollen, dann bedeutet es auch für uns ganz praktisch, wacht auf aus eurem christlichen Gewohnheitsschlaf und erkennt, was die Stunde geschlagen hat. Wir leben heute in einer Zeit, die es seit der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus nie gegeben hat. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Dass heute wieder das Volk Israel und die Gemeinde gemeinsam existieren. Das gab es nur im ersten Jahrhundert, wo die Gemeinde gegründet wurde, bis Jerusalem und Israel zerstört wurde. Da existierte nur die Gemeinde. Jetzt existiert Israel und die Gemeinde wieder parallel auf dieser Welt. Damals unterbrach Gott sein Handeln am Volk Israel und zerstreute es in die Welt und begann seine Gemeinde zu bauen. Seit 1948 beginnt Gott wieder das Handeln an seinem Volk aufzunehmen und die Gemeinde geht ihrem Ende der Entrückung entgegen. Das hat mich fasziniert, ja? Ich weiß keinen Zeitraum, ich weiß nicht, wie schnell das geht. Aber interessant fand ich diese Parallele. Damals hat Gott mit Israel aufgehört zu handeln, hat die Gemeinde gebaut. Jetzt nimmt er dann Handel mit Israel wieder auf. Und ich denke, dass die Zeit der Gemeinde dem Ende entgegengeht. Aber einem schönen Ende. Keine Zerstreuung, sondern wir gehen nach Hause. Wir werden bei ihm sein. Und wenn das keine Hoffnung ist in dieser Zeit, dann weiß ich nicht, was Hoffnung sein soll. Und das ist für mich ein starkes Argument dafür, dass wir in der Endzeit weit fortgeschritten sind. Gott setzt sein Handeln mit seinem Volk fort. Ein gläubiger Jude hat einmal gesagt, seit dem ersten Jahrhundert nach Christus gab es keine Generation bis heute, die so viel Erfüllung biblischer Prophetie sieht wie wir momentan. Sagt ein Jude. Fand ich sehr interessant. Ja? Und ich möchte euch nur eine kleine Kostprobe geben. In Hesekiel 36 lesen wir von der Wiederherstellung des nationalen Landes Israel. 80 Jahre zurück war die Gegend des heutigen Israels so eine trockene und verödete Gegend, dass dort nicht einmal Moskitos lebten. Das war Israel vor 80, 90 Jahren. Und vergleicht das einmal mit Israel heute. Im Januar hörte ich einen Vortrag von Johannes Gerloff, der einmal sagte, dass auf den Bergen Samarias heute Wein wächst, der da zum letzten Mal gewachsen ist zur Zeit des Propheten Zacharias. So ist das Land wieder verändert. Ist das nicht gewaltig? Und hört mal, was Hesekiel schreibt in Kapitel 36, Vers 34 und 35. Und das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden, nachdem es zuvor verwüstet dalag, vor den Augen aller, die vorübergehen. Dann wird man sagen, dieses verwüstete Land ist wieder Garten Eden geworden und die Städte, die einst verödet, verwüstet und zerstört waren, sind nun befestigt und bewohnt. Innerhalb von 80 Jahren hat sich das vor unseren Augen erfüllt. Ist das nicht gewaltig? Mir ist das nie so bewusst gewesen, bis ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, was eigentlich an biblischer Prophetie schon erfüllt ist. Dann kommen wir zu Kapitel 37. Da wird von den Totengebeinen berichtet, die wieder lebendig werden. Gott selbst erklärt es dem Hesekiel in Kapitel 37, Vers 11 und 13 und Vers 25a. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Das war die Situation der Juden am Ende des Holocaust. Keine Hoffnung. Und man sieht Bilder von Tausenden von verzweifelten Juden. Und dann, nur 3 Jahre später, geht in Erfüllung, was Gott weiterspricht in diesem Vers. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern herausbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Erkennen wir, wie hautnah wir biblische Prophetie erleben? Es sind fast 10 Millionen Juden jetzt in Israel. Wer hätte das gedacht vor 80 Jahren oder 1945? Da hätte keiner geglaubt daran. Und so könnte man noch weitergehen, wenn wir heute beobachten, was sich in Syrien hinter den Kulissen tut. Dann sehen wir, wie nahe wir Hesekiel 38 sind. Und so könnte man jetzt fortfahren. Also das ist wirklich beeindruckend. Ja, Israel und alles, was damit zusammenhängt, ist für uns das bedeutsamste Zeichen der Endzeit. Das allerbedeutsamste. Was uns die Schrift gibt, das müssen wir uns nicht irgendwo aus Verschwörungstheorien suchen. Nein, das sagt uns die Bibel. Gott handelt wieder an und mit seinem Volk. Und deshalb sollen wir aufwachen und die Zeit erkennen. Und unsere Errettung damit, ist die Errettung des Leibes gemeint. Unsere Entrückung, dass wir beim Herrn sind, ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Der Tag ist nahe. Noch leben wir in dieser Nacht, dieser Welt. Aber Gott setzt sein Handeln fort. Und das Schöne ist, wir haben es vorhin gesungen, wie groß ist unser Gott. Nichts und niemand kann ihn daran hindern, diesen Plan auszuführen. Keiner auf dieser Welt. Sagte mal jemand, die Welt ist wie ein Puzzle. Ja? Man denkt, die Puzzleteile fallen jetzt alle auseinander. Nein, sagt er, die fallen alle dahin, wo Gott sie haben will. Und das fand ich so schön, so mutmachend. Gott handelt mit dieser Welt und er holt uns heim. Und er bringt diese Welt unter sein Gericht. Das hat uns die Bibel verheißen. Und das wird die Welt erleben. Jetzt nur noch ganz kurz, ich muss mich ja kurz fassen, heute zum Ende. Zeitgemäß zu leben bedeutet, Konsequenzen aus Erkanntem zu ziehen. Ja, Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und eins ist mir hier wieder aufgefallen. Ich sage, Paulus, was sagst du da? Er sagt, lasst uns die ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Was ist denn das für ein Vergleich? Werke und Waffen. Wie passt denn das zusammen? Dieses Bild verwendet er ja an mehreren Stellen. Ja? Wir sollen die Werke der Finsternis ablegen. Das sind die Werke Satans und der alten Natur in unserem Leib. Und die Waffen des Lichts sollen wir anlegen. Sie ermöglichen uns, es uns wachsam zu sein und zeitgemäß zu leben. Ja, aber wieso Werke der Finsternis und Waffen des Lichts? Das ist komisch. Aber die nächsten beiden Verse geben uns die Lösung dafür. Vers 13 und 14. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Für die Werke der Finsternis, wie Paulus sie hier aufzählt, müssen wir unser Leben nicht ändern. Da müssen wir nur unseren Trieben folgen. Und dann kommt das alles. Wenn ich unkontrolliert lebe, dann lande ich in diesen Dingen, in Schlemmereien, in Trinkgelagen, Unzucht, Ausschweifungen und so weiter. Dafür muss ich nicht kämpfen. Dafür muss ich nicht irgendetwas tun. Da muss ich mich nur gehen lassen. Das steckt schon in mir drin. Aber um Christus anzuziehen und einen anständigen Lebenswandel zu führen, der im Licht des Tages bestehen kann und zur Ehre Gottes dient, dafür brauchen wir die Waffen des Lichts. Ich erinnere nur an die geistliche Waffenrüstung, die Paulus uns in Epheser 6 beschreibt. Und deswegen ist die Gegenüberstellung von Werken der Finsternis und Waffen des Lichts völlig logisch, wenn man es von der Perspektive sieht, ja. Wenn wir als Kinder Gottes zeitgemäß leben wollen, dann heißt das für uns, dass wir die Zeit verstehen, wachsam sind und erkennen, wie sich biblische Prophetie erfüllt. Und dass wir uns auf die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus ausrichten und vorbereiten. Weil das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist unsere Zukunft. Das alles hier ist vergänglich. Und egal, ob wir die Entrückung erleben oder durch Tod beim Herrn sind. Unsere Zukunft ist gesichert und herrlich und wunderbar. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und deswegen dürfen wir Licht sein in dieser immer dunkler werdenden Welt. Und das ist, was ich erlebe im Arbeitsplatz. Die Leute kommen auf mich zu, die wissen, dass ich Christ bin. Gut, als Techniker sind wir immer allein unterwegs. Aber es sind ganz viele Telefonate mittlerweile gelaufen. Und ich habe auch schon mich mit einigen getroffen. Die Leute spüren, mit dieser Welt stimmt was nicht. Aber sie können es nicht erklären. Das ist ihr Problem. Sie wissen nicht, was. Sie merken, da geht irgendwas ab. Und das ist unsere Möglichkeit zum Zeugnis. Ich möchte schließen mit ein paar Versen aus dem 1. Thessalonicher Brief, einfach zum Mut machen und zum Appetit machen, zum weiter Nachforschen an diesem Thema. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 bis 9. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Und die Frage, ist es so? Wird unser Leben von der Wiederkunft Jesu bestimmt? Ist es daran ausgerichtet? Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Und jetzt das Mutmachende am Ende, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Das ist unsere Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung können wir auch in den Krisenwinter gehen, können wir unsere Herausforderungen, die uns begegnen, meistern, weil er mit uns ist. Das ist unsere Hoffnung. Ich möchte noch beten am Ende. Ja, lieber Vater im Himmel, habe Dank, dass du uns unser Herr bist, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, durch den wir wieder mit dir leben können. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg nach Golgatha gegangen bist und dass du dieses Kreuz auf dich genommen hast, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und danke, dass wir deswegen jetzt Hoffnung haben dürfen. Nicht eine Hoffnung, die in uns begründet ist oder auf irgendetwas Irdisches. Nein, eine Hoffnung, die auf dich gründet. Und du bist der Ewige, der allmächtige Gott, der alles zu seinem Ende führt, so wie du es geplant hast. Und dein Plan beinhaltet auch, dass du uns in deine ewige Herrlichkeit führst. Weil du, Herr Jesus, eine Stätte für uns bereitet hast, an der wir ewige Gemeinschaft mit dir genießen dürfen. Herr, lass uns deshalb wirklich zeitgemäß leben, Lichter sein in dieser Welt. Noch von dieser Hoffnung reden, die wir haben, Herr. Dass auch noch andere Menschen wirklich zu dir kommen und diese Hoffnung erleben dürfen. Amen.